Wir sind dankbar, mit Ihnen zusammen zu sein und sind auch dankbar für alles, was Sie als Lehrer und zur Unterstützung von Seminar und Institut in aller Welt tun. Denken Sie dabei immer daran, wie sehr der Herr sich über Ihren Dienst freut. Er gehört zu Ihrem Publikum. Er ist mit Ihnen. Er ist vor Ihrem Angesicht hergegangen. Er wird zu Ihrer rechten Hand sein und zu Ihrer linken. Und sein Geist wird in Ihrem Herzen sein. Und seine Engel werden rings um Sie sein, um Sie zu stützen. Ich danke Ihnen im Namen des Herrn und seiner Kirche für Ihren Glauben und Ihre Treue. Danke, dass Sie Ihre Aufgaben angenommen haben. Danke, dass Sie den Kindern des Vaters im Himmel helfen, zu ihm zurückzukehren. Danke, dass Sie seine Kinder auffordern, zu Christus zu kommen.
Herzlichen Dank an den fantastischen Chor, der zu dem Geist dieser Versammlung beigetragen hat. Die Worte von Bruder Chad Webb und Elder Kim Clark haben uns aufgerichtet. Wir danken diesen Brüdern, dass sie vorbildliche Nachfolger des Erretters sind. Wir freuen uns, heute mit Ihnen über Glauben und Zweifel sprechen zu können. Ein Thema, das Sie oft ansprechen.
Stellen Sie sich vor, dass Sie mitten auf dem Ozean mit Ihrem Segelboot gekentert sind. Sie tragen eine Schwimmweste und schwimmen schon stundenlang, und zwar in Richtung Küste, wie Sie hoffen. Sie leiden unter Wassermangel und jedes Mal, wenn Sie wieder anfangen zu schwimmen, wird Ihnen schwindelig. So gut Sie das abschätzen können, liegt die Küste noch 30 Kilometer weit entfernt. Sie bangen um Ihr Leben. In der Ferne hören Sie einen kleinen Motor. Das Geräusch scheint näher zu kommen und Ihre Hoffnung auf Rettung steigt. Sie drehen sich um und sehen einen kleinen Fischkutter auf sich zukommen.
Zum Glück, denken Sie, hat der Kapitän Sie erblickt. Das Boot hält an und ein freundlicher, wettergegerbter Fischer hilft Ihnen an Bord. Voll Dankbarkeit kriechen Sie zu einer Sitzbank auf dem Boot und stoßen erleichtert ein Seufzer aus. Der Fischer gibt Ihnen eine Feldflasche voll Wasser und ein paar Salzkräcker. Das Wasser und die Salzkräcker sind eine ausreichende Stärkung und Sie erholen sich etwas. Sie sind sehr erleichtert und dankbar. Sie sind auf dem Weg nach Hause. Als Sie allmählich wieder zu sich kommen und sich besser fühlen, fällt Ihnen auf einmal einiges auf, was Sie vorher gar nicht beachtet hatten. Das Wasser in der Feldflasche ist etwas abgestanden und nicht etwa das von Ihnen bevorzugte Markenwasser. Und das Essen? Na, Sie hätten lieber etwas Wurst aus dem Feinkostladen und danach ein Schokoladenhörnchen verspeist. Außerdem fällt Ihnen auf, dass der freundliche Fischer schon alt ist und abgetragene Stiefel und Jeans trägt. Das Schweißband an seinem Hut ist fleckig. Er scheint schwerhörig zu sein.
Ihnen fällt auch auf, dass das Boot schon sehr abgenutzt und rechts am Bug etwas verbeult ist. An manchen Stellen hat die Farbe Kratzer, ist verblichen oder blättert ab. Außerdem merken Sie, dass das Boot nach rechts zieht, wenn der Fischer das Ruder nicht festhält. Ihnen kommen Zweifel, ob dieses Boot und dieser Fischer Sie wirklich retten können. Sie fragen den alten Fischer, was es mit den Beulen und dem Ruder auf sich hat. Er erwidert, dass ihn das nicht weiter stört, denn er steuert das Boot seit Jahrzehnten jeden Tag auf derselben Route zu den Fischgründen und wieder zurück. Der Fischkutter hat ihn bisher immer sicher und zuverlässig dorthin gebracht, wohin er wollte. Es verschlägt ihnen die Sprache. Wie können ihnen die Beulen und das Ruder so gleichgültig sein? Und hätte das Essen nicht etwas mehr nach ihrem Geschmack sein können? Je mehr sie über das Boot und den Fischer nachdenken, desto unruhiger werden sie. Sie fragen sich, ob sie überhaupt an Bord hätten gehen sollen. Sie machen sich immer größere Sorgen. Schließlich bestehen sie darauf, dass der Fischer das Boot anhält und sie wieder ins Wasser lässt. Sie sind zwar noch über 20 Kilometer von der Küste entfernt, doch sie halten es keine Sekunde länger in diesem Boot aus. Etwas bekümmert hilft der Fischer ihnen zurück in den Ozean.
Der Fischkutter in diesem Gleichnis stellt die Kirche dar. Und der Fischer steht für diejenigen, die in der Kirche dienen. Der Zweck der Kirche besteht allein darin, dem himmlischen Vater und Jesus Christus in ihrem Werk zu unterstützen, das ewige Leben der Kinder des himmlischen Vaters zustande zu bringen. Was sagen das Boot und der Fischer über die Kirche aus? Ändern die Beulen und Kratzer etwas an der Fähigkeit und Vollmacht der Kirche, uns die errettenden und erhöhenden heiligen Handlungen zugänglich zu machen, die uns helfen, wie der Vater im Himmel zu werden? Wenn der Fischer das Ruder mit beiden Händen festhalten muss, damit er auf Kurs bleibt, wird dadurch die Fähigkeit des Fischers und des Bootes aufgehoben, uns sicher und zuverlässig an unser Ziel zu bringen? Man muss kein ordinierter Seher wie mein Mann sein, um zu erkennen, dass es gefährlich ist, wieder ins Wasser zu springen, statt im Boot zu bleiben. Jedes Mitglied muss ein eigenes Zeugnis davon haben, dass die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, die wahre Kirche ist. Ohne diese Bekehrung, ohne diese mächtige Wandlung im Herzen, fängt man vielleicht an, sich sozusagen auf die Salzcracker und die abblätternde Farbe zu konzentrieren.
Mein Zeugnis geht auf die Zeit zurück, als ich noch in Göteborg wohnte. Ich war 11 Jahre alt. Der Missionspräsident hatte alle jungen Leute aufgefordert, das Buch Mormon zu lesen. Mein älterer Bruder, den ich schon seit jeher bewunderte und respektierte, hatte die Aufforderung angenommen. Ich wollte so sein wie er, und so fing ich ebenfalls an, das Buch Mormon zu lesen. Irgendwann, als ich wahrscheinlich gerade im Buch Alma war, trug uns einer der Ratgeber des Missionspräsidenten auf, über das, was wir lasen, zu beten. Ich kann mich noch gut an den Abend erinnern, an dem ich diesem Auftrag nachkam. Ich kann mich an unsere Wohnung erinnern und an das Zimmer, in dem mein Bruder und ich schliefen. Nachdem mein Bruder eingeschlafen war, stand ich auf, kniete am Bett nieder und sprach ein ganz einfaches Gebet, um herauszufinden, ob das Buch Mormon wahr war. Ich vernahm keine Stimme, doch es war so, als ob Gott zu mir sagte: Ich sage dir doch schon seit langem, dass es wahr ist. Diese Erfahrung veränderte mich. Sie veränderte mein Leben. Für mich begann ein Prozess des Glaubens, der mich auf den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg führte. Ich wollte mehr tun und besser werden. In Göteborg lernte ich, wie man umkehrt. In Göteborg fing ich an, zu anderen aufzuschauen, die ihre Berufung groß machten und sich große Mühe gaben, das Reich Gottes aufzurichten. Dort fing ich an, die treuen Heiligen Gottes zu bewundern, wo immer sie lebten. Göteborg und das Gebäude in der Viktoriagatan, wo wir uns versammelten, wurden für mich besondere Orte. Über die ersten Menschen, die sich dank Alma bekehrten, lesen wir, und nun begab es sich, dies alles geschah in Mormon, ja, an den Wassern Mormon, in dem Wald, der nahe bei den Wassern Mormon war, ja, der Ort Mormon, die Wasser Mormon, der Wald Mormon. Wie schön sind sie in den Augen derer, die dort zur Erkenntnis ihres Erlösers gekommen sind, ja, und wie gesegnet sind sie, denn sie werden ihm zum Preis singen immer da. In Göteborg kam ich zur Erkenntnis meines Erlösers. Göteborg und die Viktoriagatan wurden meine Wassermormon.
Wo sind Sie zur Erkenntnis Ihres Erlösers gekommen? Was haben Sie dabei empfunden? Falls Sie es vergessen haben, bitten wir Sie dringend, es sich wieder ins Gedächtnis zu rufen. Halten Sie auch Ihre Schüler dazu an, sich an diese Gefühle zu erinnern. Mit dieser Erkenntnis und diesen Gefühlen nimmt der Glaube seinen Anfang. Glaube ist eine Entscheidung, die jeder selbst treffen muss. Glaube bedeutet nicht, sich aus einer Laune heraus zu wünschen, dass etwas wahr ist und es sich dann einzureden. Glaube ist die feste Zuversicht, dass es Sachen gibt, die man im Fleische nicht sieht. Es ist auch ein Grundsatz, der Handeln verlangt. Man könnte wohl auch sagen, dass der Glaube eine Art geistige Erinnerung an unser vorirdisches Dasein ist. Damit der Glaube einen Menschen zur Errettung führt, muss er Jesus Christus als Mittelpunkt haben. Der Glaube wird geweckt, wenn man das Evangelium hört, wie es von bevollmächtigten und von Gott gesandten Dienern gelehrt wird. Wundertaten bewirken keinen Glauben, sondern starker Glaube wird durch Gehorsam gegenüber dem Evangelium Jesu Christi entwickelt. Mit anderen Worten, Glaube kommt durch Rechtschaffenheit. Glauben erhält man nicht dadurch, dass man von Gott ein Zeichen verlangt, sondern indem man seine Gebote hält und befolgt.
Gott möchte, dass wir Glauben haben. Er möchte, dass wir Glauben haben, damit er uns segnen kann. Dies erklärt Alma den Demütigen zu Ramiten. Und nun siehe, ich sage euch, und ich möchte, dass ihr daran denkt, dass Gott zu all denen barmherzig ist, die an seinen Namen glauben. Darum ist es zuallererst sein Wunsch, dass ihr glaubt, ja, nämlich an sein Wort. Der Glaube ist der Schlüssel zur Barmherzigkeit Gottes. Alma sagt anschließend, dass jeder für sich entscheiden muss, ob er Glauben haben möchte, und dann im Glauben handeln muss, damit dieser wachsen kann. Er fährt fort: Aber siehe, wenn ihr eure Geisteskraft weckt und aufrüttelt, um mit meinen Worten auch nur einen Versuch zu machen und zu einem kleinen Teil Glauben ausübt, ja, selbst wenn ihr nicht mehr könnt, als dass ihr den Wunsch habt zu glauben, dann lasst diesen Wunsch in euch wirken. Ja, bis ihr auf eine Weise glaubt, sodass ihr einem Teil meiner Worte Raum geben könnt. Damit der Glaube wachsen kann, muss man sich für ihn entscheiden. Man muss den Wunsch besitzen, Glauben zu haben. Man muss im Glauben handeln.
Vielleicht lässt sich das an einem praktischen Beispiel zeigen. Hier ist ein Brett mit einem Nagel. Und hier sind noch 12 weitere Nägel. Schatz, hier habe ich eine Aufgabe für dich. Kannst du alle 12 Nägel auf dem Kopf des Nagels aufstapeln, der schon im Brett steckt? Geht das überhaupt? Also, das war nur einer. Du brauchst noch 11 weitere. Also, einer versucht es, man versucht es vielleicht mit einem und hört dann auf. Vielleicht fragt man sich auch, geht das denn überhaupt? Aber wenn man es einfach versucht und davon ausgeht, dass es funktioniert, dann kann man es vielleicht mal so probieren. Leg einen Nagel vor dich hin und dann den nächsten Nagel quer über den ersten, sodass die Spitze zu dir zeigt. Leg dann den nächsten Nagel quer über den ersten Nagel, sodass die Spitze von dir wegzeigt. Und so geht es immer weiter mit den Nägeln, außer dem letzten. Und dann merkt man auch, dass eine Methode dahinter steckt. Und man denkt sich, ja, vielleicht geht's ja doch. Die Zuversicht wächst. Zum Schluss, ja, fast geschafft.
Ich habe auch mehr Hoffnung jetzt.
Also, den letzten Nagel legst du quer auf die anderen, parallel zum ersten Nagel. Genau, ganz genau so. Ganz vorsichtig jetzt, genau. Nur den untersten Nagel anfassen. Und das kannst du jetzt über den Nagel auf dem Brett. Gut. Manchmal geht es nicht gleich mit dem ersten Versuch gut. Und das ist oft so. Man braucht dann einen zweiten Versuch. Man wendet wieder die gleiche Methode an. Und der letzte Nagel kommt dann ganz vorsichtig.
Das hast du vorher nicht gesagt.
Alles hochheben, die ganzen Nägel. Und dann gut ausbalancieren. Super. Also, wenn man erstmal weiß, wie es geht, erscheint einem die Lösung ganz offensichtlich.
Nicht atmen jetzt.
Das trifft auch auf ein Zeugnis zu. Wenn man erstmal weiß, wie man eine Antwort von Gott bekommen kann, scheint einem das Ergebnis auch sicher. So steht es auch in der Verheißung im Buch Mormon, die mein Mann als 11-Jähriger auf die Probe stellte. Und ich möchte euch ermahnen, wenn ihr dieses hier empfangt, so fragt Gott, den ewigen Vater im Namen Christi, ob es wahr ist. Und wenn ihr mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragt und Glauben an Christus habt, wird er euch durch die Macht des Heiligen Geistes kundtun, dass es wahr ist. Wenn Sie von der Frage ausgehen, ob es wahr ist, entsteht dadurch Glaube. Wenn Sie von der Frage ausgehen, ob es falsch ist, entstehen dadurch Zweifel. Und Zweifel führen niemals zum Glauben.
Als ich einmal bei einer Pfahlkonferenz war, bat mich der Pfahlpräsident, einen Mann aufzusuchen, den ich hier Stephen nennen will. Stephen war ein treues Mitglied der Kirche gewesen. Er hatte eine Mission erfüllt und im Tempel geheiratet. Viele Jahre lang hatte er treu gedient, doch dann waren ihm Zweifel an der Kirche gekommen. Als ich ihn besuchte, sagte Stephen, er habe ein Problem damit, dass Joseph Smith 4 verschiedene Versionen der ersten Vision aufgeschrieben oder diktiert hatte. Seiner Meinung nach konnte das bedeuten, dass Joseph Smith sie sich ausgedacht hatte. Ich brachte Stephen mit einem Mann zusammen, der in der Geschichtsabteilung der Kirche arbeitete und diese 4 Versionen vor Jahrzehnten näher erforscht hatte. Stephen traf sich mit dem Forscher. Als ich das nächste Mal mit Stephen sprach, fragte ich ihn, was hältst du nun von der ersten Vision? Er sagte, damit ist alles in Ordnung. Meine Fragen wurden beantwortet. Das stört mich jetzt nicht mehr. Aber nun bin ich sehr beunruhigt, was die Polygamie betrifft, die in Nauvoo und nach dem Manifest von 1890 praktiziert wurde. Das macht mir wirklich zu schaffen. Ich bat Stephen, sich mit einem anderen Angestellten in der Geschichtsabteilung der Kirche zu treffen. Anschließend setzte ich mich mit Stephen in Verbindung und fragte ihn, wie es ihm gehe. Er sagte, ach, das stört mich jetzt nicht mehr. Ich verstehe, was geschehen ist, und meine Bedenken wurden ausgeräumt. Aber jetzt macht es mir sehr zu schaffen, dass den Schwarzen das Priestertum vorenthalten wurde.
Stephen war wie so viele andere auch. Er hatte beschlossen, immerzu zu zweifeln. Im Laufe der Zeit tauchten immer neue Bedenken auf, sobald andere ausgeräumt worden waren. Wie sehr sich andere auch bemühten, auf seine Fragen einzugehen und sie zu beantworten, fand er doch immer ein weiteres Thema, zu dem er seine Zweifel äußern konnte. Es war ein Kreislauf, aus dem er nicht herauskam. Also, es war einfach wie ein Teufelskreis. Aber das war ganz anders bei einer Frau, die wir in Lubumbashi in der Demokratischen Republik Kongo kennenlernten, Angelique. Sie war ganz treu, hatte eine Mission erfüllt, hatte ein festes Zeugnis vom Propheten Joseph Smith. Sie liebte das Buch Mormon. Und als wir sie kennenlernten, las sie gerade ein Buch, das ein Führer der Kirche geschrieben hatte, bevor er Präsident der Kirche wurde. Das Buch war vor der Offenbarung über das Priestertum von 1978 geschrieben worden. Und darin stand, dass die Schwarzen wegen einiger Entscheidungen im vorirdischen Dasein nicht erhöht werden würden. Angelique bat darum, dass jemand ihr erklärte, warum das so sei. Ein derzeitiges Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel erklärte ihr, dass dieser ehemalige Führer der Kirche sich geirrt hatte. Er hatte einfach seine Meinung geäußert, eine Meinung, die nicht stimmte. Angelique war mit dieser Erklärung zufrieden. Sie handelte im Glauben, indem sie auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg blieb und auf Gott vertraute.
Zweifel führt nicht zu Glauben. Das Licht bedarf keiner Dunkelheit, um erschaffen zu werden. Als Petrus ins Wasser sank, nachdem er versucht hatte, darauf zu gehen, hielt der Herr ihm nicht etwa vor, ach Petrus, wenn du nur größere Zweifel gehabt hättest. Stattdessen sagte er, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? In den Lectures of Faith wird der Unterschied zwischen Glaube und Zweifel erklärt. Und wo Zweifel und Verunsicherung herrschen, besteht kein Glaube. Er kann dort nicht bestehen. Man kann nicht gleichzeitig zweifeln und Glauben haben. Wer zweifelt und Angst hat, kann keine unerschütterliche Zuversicht haben. Und wo keine unerschütterliche Zuversicht ist, da ist der Glaube schwach. Und wessen Glaube schwach ist, der kann sich nicht all dem Widerstand, den Schwierigkeiten und Bedrängnissen stellen, auf die er trifft, damit er ein Erbe Gottes und Miterbe mit Jesus Christus werden kann. Er wird müde im Geist und der Widersacher hat dann Macht über ihn und wird ihn vernichten. Genau das war mit Stephen geschehen. Er ließ es zu, dass Zweifel und Verunsicherung seinen Geist erfüllten. Mit der Zeit hatte er nicht mehr genügend Kraft, um die Herausforderungen anzugehen, die sich einem Mitglied der Kirche stellen. Er wurde müde im Geist und sein Glaube schwand dahin.
Es stellt kein Problem dar, wenn man eine Frage zur Kirche und ihren Lehren hat. Doch wenn man beschließt, immerzu zu zweifeln, das ist ein Problem. Joseph Smith verstand dies, als er las: Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemandem einen Vorwurf. In der Schriftstelle heißt es jedoch weiter: Wer bittet, soll aber im Glauben bitten und nicht zweifeln. Anders gesagt, wir sollen Gott fragen und nicht daran zweifeln, dass er antworten kann. Weiter heißt es: Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch bilde sich nicht ein, dass er vom Herrn etwas erhalten wird. Er ist ein Mann mit zwei Seelen, unbeständig auf all seinen Wegen. Um die Art Antwort zu erhalten, wie Joseph Smith sie begehrte, die Art Antwort, die uns fehlt, müssen wir uns an Gott mit einem gläubigen Herzen wenden und mit dem Wunsch, dass uns das Göttliche offenbart werde.
Elder John A. Widso, einer der frühen Apostel dieser Evangeliumszeit und Norweger, hat etwas Wunderbares darüber gesagt. Ich möchte seine einleuchtenden Worte etwas umschreiben. Der Zweifel hat, sofern er nicht in Forschung in den richtigen Quellen umgewandelt wird, keinen Wert oder Nutzen auf der Welt. Wenn man stolz darauf ist, ein Zweifler zu sein, ein träger Zweifler, der mit sich selbst zufrieden und nicht bereit ist, die nötigen Anstrengungen zu unternehmen und den Preis der Erkundung des Göttlichen zu zahlen, endet dies unweigerlich im Unglauben und im Morast der Finsternis. Dann wachsen die Zweifel wie Giftpilze in den trüben Schatten des Verstandes und des Geistes. Am Ende wird man blind wie ein Maulwurf in seinem Bau und meist stellt sich Spott statt Vernunft und Trägheit statt Fleiß ein. Die einfachste Wahrheit ist mehr wert als all solche Zweifel zusammengenommen. Der Zweifel an sich ist nicht schlecht, wenn er nicht zum Lebenszweck wird. Er erhebt einen zu hoher Würde, wenn er zur aktiven und göttlichen Suche nach Wahrheit und zur Ausübung derselben führt. Der Zweifel, der sich brütend mehrt und mit störrischer Trägheit weitere Zweifel nach sich zieht, ist ein Übel. Elder Widsos Worte sind noch immer wahr. Träger Zweifel führt nicht zu der Erkenntnis, dass Jesus Christus wirklich der Erretter ist. Er führt nicht zu der sicheren Erkenntnis, dass wir einen gütigen, liebevollen Vater im Himmel haben. Wir können herausfinden, dass das Werk in diesen letzten Tagen wahr ist, doch dazu müssen wir uns für den Glauben und gegen den Zweifel entscheiden und in den richtigen Quellen nach Antworten forschen. Wir müssen erkennen, dass wir die Wahl haben. Da wirkt keine Kraft von außen auf uns ein und zwingt uns, das Sündopfer Jesu Christi und die errettenden heiligen Handlungen anzunehmen. Wir entscheiden uns dafür, auf Gott zu vertrauen.
Manchmal müssen wir erst herausfinden, ob etwas wahr ist. Mormon gibt uns ein Muster, dem wir folgen können. Darum kommt alles, was gut ist, von Gott. Und das, was böse ist, kommt vom Teufel. Aber siehe, das, was von Gott ist, lädt ein und lockt, beständig Gutes zu tun. Darum ist alles, was einlädt und lockt, Gutes zu tun und Gott zu lieben und ihm zu dienen, von Gott eingegeben. Denn siehe, meine Brüder, es ist euch gegeben zu urteilen, damit ihr gut von böse unterscheiden könnt. Und der Weg zu urteilen ist so klar, damit ihr mit vollkommenem Wissen wissen könnt, wie das Tageslicht gegenüber der finsteren Nacht. Denn siehe, jedem Menschen ist der Geist Christi gegeben, damit er gut von böse unterscheiden könne. Darum zeige ich euch den Weg zu urteilen. Denn alles, was einlädt, Gutes zu tun und dazu bewegt, dass man an Christus glaubt, geht von der Macht und Gabe Christi aus. Darum könnt ihr mit vollkommenem Wissen wissen, dass es von Gott ist. Aber alles, was den Menschen dazu bewegt, dass er Böses tut und nicht an Christus glaubt und ihn verleugnet und nicht Gott dient, davon könnt ihr mit vollkommenem Wissen wissen, dass es vom Teufel ist. Es ist also ganz einfach. Wenn eine Entscheidung Sie dazu bewegt, Gutes zu tun und an Christus zu glauben, dann kommt sie von Gott. Wenn die Entscheidung Sie dazu bewegt, Böses zu tun und Christus zu verleugnen, ist sie vom Teufel. Wenn Sie sich den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg einschlagen, können Sie sich darauf verlassen, dass alles, was Sie von diesem Weg ablenkt und Sie dazu bringt, nicht an Christus zu glauben, falsch ist. Alles, was Sie dazu bringt, an Gott zu glauben, ihn zu lieben und seine Gebote zu halten, kommt von Gott.
Interessanterweise hängt die Art und Weise, wie man auf geistige Eingebungen reagiert, davon ab, ob man sich dafür entscheidet, Glauben zu haben oder zu zweifeln. Sie erinnern sich sicher an Kapitel 2 in der Apostelgeschichte, wo die Apostel predigen wollten. Sie hörten ein Geräusch vom Himmel her, wie wenn ein heftiger Sturm aufkommt. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten, seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Dieses wundersame Ereignis führte dazu, dass viele sich bekehrten. Doch manche reagierten anders. Wir lesen, andere aber spotteten. Sie sind vom süßen Wein betrunken. Der Geist war derselbe. Es war der Heilige Geist, der über die Apostel aus Galiläa ausgeschüttet wurde, als sie von Jesus Christus predigten. Am Pfingsttag wurde der Geist im Übermaß ausgeschüttet. Und doch gab es einige, die die Bekehrten verspotteten und nach logischen Erklärungen suchten. Infolgedessen verpassten sie diese vielfältige Ausschüttung des Heiligen Geistes. Worin bestand der Unterschied? Es lag an ihrer Entscheidung. Diejenigen, die sich für Glauben statt Zweifel entschieden, hatten ein wunderbares geistiges Erlebnis, das zu ihrer Bekehrung führte.
Auch Alma hat darüber gesprochen. Er sagte, und darum empfängt der, der sein Herz verhärtet, das kleinere Maß des Wortes. Und wer sein Herz nicht verhärtet, dem wird das größere Maß des Wortes gegeben, bis es ihm gegeben ist, die Geheimnisse Gottes zu erkennen, bis er sie völlig kennt. Und denen, die ihr Herz verhärten, wird das kleinere Maß des Wortes gegeben, bis sie nichts von seinen Geheimnissen wissen. Und dann werden sie vom Teufel gefangen genommen und nach seinem Willen zur Vernichtung hinabgeführt. Um noch einmal auf unser Gleichnis zurückzukommen. Diejenigen, die beschließen, auf dem abgenutzten, verbeulten Boot mit der abblätternden Farbe zu bleiben, sind es, die ihr Herz nicht verhärten. Sie schlagen den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg ein und bleiben darauf. Ihnen ist, wenn sie dann bis zum Ende ausharren, ewiges Leben verheißen. Das ist die größte Gabe, die Gott verleihen kann. Durch diesen Vorgang lernen wir Jesus Christus kennen und erkennen, dass er wirklich lebt. Und wir erfahren seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Diese geistige Gabe wird allen zuteil, die ihrer würdig sind. Im Buch Lehre und Bündnisse heißt es, einigen ist es durch den Heiligen Geist gegeben zu wissen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er für die Sünden der Welt gekreuzigt worden ist. Anderen ist es gegeben, dass sie ihren Worten glauben, damit auch sie ewiges Leben haben können, wenn sie weiterhin treu bleiben.
Im April 2009 wurde ich als Generalautorität der Kirche bestätigt. Im Oktober 2009 wurde ich gebeten, bei der Generalkonferenz zu sprechen. Das gehört zum Programm der Kirche, wie man neue Generalautoritäten schikaniert. Ich wollte unbedingt, dass mein Vater sich die Konferenz anhört. Er hatte sein Leben lang als Tischler und Bauarbeiter schwer gearbeitet und hatte mit damals 92 Jahren schwere Rückenschmerzen. Er konnte nicht zum Konferenzzentrum kommen. Also sorgte eine meiner Schwestern dafür, dass er sich die Versammlung in seinem Haus in Salt Lake City im Fernsehen anschauen konnte. Nach der Konferenz besuchte ich ihn, weil ich wissen wollte, was er von meiner Ansprache hielt. Er war kein Mann vieler Worte und eher sparsam mit Komplimenten. Ich fragte ihn, Dad, hast du dir die Konferenz angeschaut? Er sagte, ja. Ich fragte, Dad, hast du meine Ansprache gehört? Er sagte, ja. Ich fragte nun, Dad, wie fandest du sie? Er sagte, och, ganz in Ordnung. Ich war beinahe stolz auf dich. Und das ist das größte Kompliment, das er mir jemals gemacht hat. Doch dann fand ich heraus, dass er etwas abgelenkt war, weil er mir von einem Traum erzählen wollte, den er in der vorigen Nacht gehabt hatte. Er war kein Träumer. Er hatte keine fantasievollen Anwandlungen. Ich hatte noch nie erlebt, dass er eine Lüge erzählte. Er war immer schonungslos und geradezu taktlos ehrlich gewesen. Er sagte, ich habe geträumt, dass ich gestorben war und den Erretter Jesus Christus sah. Er nahm mich in die Arme und sagte, meine Sünden seien mir vergeben. Dale, das war so ein gutes Gefühl. Mehr sagte er nicht, und ich hatte nicht die Gelegenheit, ihn weiter dazu zu befragen. Er starb 2 Monate später, als Ruth und ich in Madagaskar waren. Mein Vater schloss sich im Alter von 24 Jahren in Larsmo in Finnland der Kirche an und lebte dann gemäß dem Licht und dem Wissen, das er erlangt hatte. Er tat alles, worum man ihn jemals bat. Er war jemand, der der Gabe des Geistes würdig wurde zu wissen, dass Jesus der Messias ist und für die Sünden der Welt und für seine, die meines Vaters gekreuzigt wurde. Ob man dieser Gabe würdig wird, hängt nicht von unserem Geschlecht ab oder davon, welches Amt im Priestertum man innehat. Es hängt davon ab, ob man sich dafür entscheidet, Glauben zu haben, indem man den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg einschlägt.
Wenn Sie anderen helfen, ihre Zweifel zu überwinden und Glauben auszuüben, tun Sie genau das, worum Präsident Russell M. Nelson uns als Mitglieder der Kirche gebeten hat. Er sagte, unsere Botschaft an die Welt ist einfach und aufrichtig. Wir laden alle Kinder Gottes auf beiden Seiten des Schleiers dazu ein, zu ihrem Erretter zu kommen, die Segnungen des Heiligen Tempels zu empfangen, dauerhafte Freude zu haben und sich für das ewige Leben bereit zu machen. Es ist ein Ausdruck unseres Glaubens, wenn wir diese Aufforderung annehmen. Durch Ihren Unterricht helfen Sie auch denjenigen, die den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg verlassen haben. Ihr Unterricht gilt Ihnen, Ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln. Der Erretter ermahnte uns, denn solchen Menschen sollt ihr auch weiterhin dienen. Ihr wisst nicht, ob sie nicht zurückkommen und umkehren und mit voller Herzensabsicht zu mir kommen und ich sie heilen werde. Und ihr werdet das Mittel sein, um ihnen die Errettung zu bringen. Wir haben großen Grund, zu dieser Zeit in der Kirche optimistisch zu sein. Die Wahrheit, die jahrhundertelang im Verborgenen war, ist offenbart worden. Die Erde ist mit heiligen Tempeln übersät. Missionare verkünden die Botschaft großer Freude in fast jedem Land. Wie Präsident Nelson uns aufgefordert hat, kümmern wir uns als Mitglieder der Kirche oder als Jünger gemeinsam in einer heiligeren Weise umeinander. Und der Herr beschleunigt sein Werk in seiner Zeit. Der Herr des Weingartens wird sich uns bei der Arbeit anschließen. Die Botschaft, die Sie verkünden, handelt von der großen Freude und dem großen Glück, das den Treuen zuteil wird.
Die erste Aufgabe, die mir als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel gegeben wurde, bestand darin, der Geschichtsabteilung der Kirche mitzuteilen, dass ich, Elder Jeffrey R. Holland, als Berater für die Abteilung ablöse. Wie Sie sich vorstellen können, gab es Weinen und Wehklagen und Zähneknirschen angesichts der Tatsache, dass Ihr geliebter Berater abgelöst werden sollte. Innerhalb kürzester Zeit bestand eine Knappheit an Taschentüchern. Im Rahmen meiner Aufgabe als Berater der Geschichtsabteilung der Kirche habe ich alle Bände der Joseph Smith Papers gelesen. Ich habe auch den ersten Band der neuen Reihe zur Geschichte der Kirche gelesen, der den Titel Heilige trägt. Die Lektüre all dessen, was Joseph Smith jemals aufgeschrieben oder anderen zufolge gesagt hat, hat mein Zeugnis dafür einfach noch gefestigt, dass er ein Prophet war, den Gott zur Wiederherstellung seines Werkes auf Erden erwählt hat. Joseph Smith handelte niemals wie ein Hochstapler, der insgeheim plante, andere zu betrügen. Joseph Smith war eindeutig davon überzeugt, dass alles, wovon er berichtete, auch tatsächlich gesehen hatte. Unseren Vater im Himmel und Jesus Christus, Moroni, Johannes den Täufer, Petrus, Jakobus und Johannes, Mose, Elias und Elia. An seinem Verhalten zeigt sich eindeutig, dass er die goldenen Platten besessen und die alten Aufzeichnungen mit der Gabe und Macht Gottes übersetzt hatte. An seinem Verhalten zeigt sich eindeutig, dass er Offenbarung empfangen hatte, und zwar von Jesus Christus selbst. An seinem Verhalten zeigt sich eindeutig, dass er das Priestertum und die Schlüssel des heiligen Apostelamtes empfangen hatte. Durch mächtigere und verlässlichere Mittel als das, was ich mit meinen fünf Sinnen entdecken und ausdrücken kann, weiß ich, dass Joseph Smith wirklich all das gesehen hat, wovon er uns berichtet. Dass er das Buch Mormon mit der Gabe und Macht Gottes übersetzt und das Priestertum mit den dazugehörigen Schlüsseln zur Errettung der Menschheit empfangen hat. Ich weiß, dass dies wahr ist. Ich weiß, dass diese Schlüssel heute auf der Erde sind und dass Präsident Nelson der rechtmäßige Nachfolger von Joseph Smith auf Erden ist. Was uns wie Beulen und abblätternde Farbe an dem abgenutzten Boot erscheint, kann sehr gut von Gott aus seinem ewigen Blickwinkel bewilligt und angeordnet worden sein. Entweder hat der Herr die Beulen und die abblätternde Farbe mitverursacht, oder er nutzt sie für seine eigenen Zwecke. Ich bin selbst zu der Erkenntnis gelangt, dass der Herr Jesus Christus sein Werk heute auf Erden leitet. Seine Diener kennen ihn gut. Ich kenne ihn.
Ich bin dankbar, dass ich auch Zeugnis geben kann. Ich weiß, dass Jesus unser Erretter ist. Wenn wir Glauben ausüben und nicht Zweifel haben an sein Sühnopfer und auch an die Früchte dieses Sühnopfers, dann werden wir auf ewig gesegnet. Ich bin dankbar, dass die wiederhergestellte Kirche mit allen Segnungen, die zugänglich sind, wieder auf der Erde ist.
Unsere Botschaft ist: Zweifeln Sie nicht, glauben Sie. Ich bin hier in meiner Eigenschaft als Apostel des Herrn Jesus Christus. Ich bin hier, um ein besonderes Zeugnis für den Namen Jesu Christi zu geben und dafür, dass er lebt und der Erretter der Welt ist. Ich gebe Zeugnis für seine außerordentliche Barmherzigkeit, seine Liebe und Fürsorge für alle Kinder Gottes. Ich gebe Zeugnis für sein unvergleichliches Sühnopfer für Sie und für mich. Als ich meinen Erretter besser kennengelernt habe, habe ich auch erfahren, wie sehr er sich wünscht, Schäden zu beheben, Wunden zu schließen und gebrochene Herzen zu heilen. Dies sind einige seiner bemerkenswerten Eigenschaften. Ich bitte gewiss dafür, dass Sie die reichsten Segnungen des Herrn erhalten mögen. Ihre Familien, Ihre Schüler, mögen Sie diesen Schülern helfen, Glauben an Jesus Christus zu haben, nicht zu zweifeln, Gläubige zu sein. Im Namen Jesu Christi. Amen.